Es ist schon einige Jahre her. Meine Frau war auf einem Seminar in Freising und es ging darum, irgendwie auf Gott zu hören, still zu werden, einfach mal zur Ruhe zu kommen, zu schweigen, mal einfach nichts zu sagen. Und nach dieser Woche Seminar kam sie zurück und sie hat gestrahlt übers ganze Gesicht. Sie hat eine neue Freundin da kennengelernt, sie hat Gott erlebt, sie hat ihn gehört und sie hat ausgesehen, als wäre sie auf dem Berg der Verklärung gewesen und wäre Elia und Mose leibhaftig begegnen. So hat sie gestrahlt. Und dann meint sie zu mir, Jochen, das musst du auch mal machen. Das würde dir auch so gut tun. Und im nächsten Jahr bin ich dahin gefahren zu diesem Seminar. Gleicher Ort, gleiche Stelle, gleiche Zeit, nur ein Jahr später. Und ich war voller Erwartung. Gespannt, was alles passieren wird, gespannt auf Gottes Reden und ja, ich habe mich voll drauf eingelassen, auf alles, was so war, Lobpreis und auf sogar Seelsorge habe ich in Anspruch genommen und habe mich da auch geöffnet und habe erzählt, wie es mir geht. Und mir ging es in dieser Zeit irgendwie gerade nicht so gut, also irgendwie war ich innerlich etwas ausgebrannt und habe mir erwartet, dass Gott mich wieder neu füllt. Diese Woche in Freising war für mich eine absolute Enttäuschung. Da ist gar nicht viel passiert. Ich war relativ, ich hab gewartet, gehofft, gehört, geschwiegen und Gott hat sich nicht groß zu Wort gemeldet. Außer am letzten Abend. Da war so ein Teil mit Lobpreis und dann konnte man für sich beten lassen und hören lassen, was Gott zu sagen hat. Und dann waren, glaube ich, drei Leute waren das, die haben sich dann um mich rumgestellt und haben für mich gebetet. Und eine Frau, die hat mir danach so oder währenddessen dann gegen Ende ein Bild weitergegeben, das sie hat. Und es war eine Zustandsbeschreibung von meinem Herzen. Und diese Zustandsbeschreibung, die hat den Nagel auf den Kopf getroffen. Da habe ich gewusst, ja, genau so ist es. Und ich habe in dem Moment so auch gespürt, aha, Gott sieht mein Herz. Das hat gut getan. Und dann bin ich nach Hause gefahren und ich habe gemerkt, ich war trotzdem enttäuscht. Zutiefst enttäuscht, dass Gott sich nicht groß zeigt, dass er nicht redet, dass keine Veränderung kommt, dass ich genauso wieder nach Hause fahre, wie ich gekommen bin. Ich war sauer auf Gott. Ich war enttäuscht. Ich hatte große Erwartungen, was Gott tut, und er hat's nicht getan. Heute geht's um enttäuschte Erwartungen. Das ist ja was wir alle kennen. Wir erwarten Dinge, und vielleicht geht's euch auch so, wenn ich was erwarte, dann habe ich auch gute Argumente dafür, warum ich alles Recht habe, genau das so zu erwarten. Ich kenne das aus Gesprächen mit meiner Frau, wo sie mir ihre Erwartungen schildert und mir dann auch sagt, warum das doch völlig normal ist, in der Situation solche Erwartungen zu haben. Und wenn sie das und jenes sagt, wäre es doch völlig logisch, dass ich so und so drauf reagiere. Und ich kenne auch meine eigenen Erwartungen, die ich an sie oder an andere habe, wo ich auch denke, das ist doch völlig logisch, dass das meine Erwartung ist. Das könnt ihr doch, das müsst ihr noch nicht mal erspüren oder riechen. Das ist einfach ganz logisch. Und Erwartungen werden enttäuscht. Und auch Gott sollte doch eigentlich unsere Erwartungen kennen und uns nicht enttäuschen. Aber vielleicht kennt ihr das auch gut. Da gibt es so manche dicke Brummer in unserem Leben, wo wir enttäuscht sind von Gott. Und vielleicht tief enttäuscht sind, weil er nicht gehört hat, weil sie nicht interessiert hat, weil sich nichts verändert hat über lange Zeit. Und da ist eine tiefe Enttäuschung. Und ja, die können wir Sonntagmorgen wegschieben, weil wir sind ja im Gottesdienst und vielleicht auch unter der Woche. Aber es gibt Situationen, da kommen diese Enttäuschungen wieder nach oben und machen sich Luft. Und ich merke, boah, da ist eine Enttäuschung. Vielleicht hättest du auch mehr erwartet von Gott, von der Beziehung mit ihm. Vielleicht mehr Nähe, mehr Beziehung, mehr Erfüllung, mehr Gespräch. Heute geht's um Enttäuschungen und die sind auf beiden Seiten vielleicht da, weiß ich nicht. Es geht um eine Verheißung, die Gott gegeben hat und das ist schon 400 Jahre bevor Jesus gelebt hat, ist diese Verheißung schon gegeben worden und dann erst hat sie sich am Palmsonntag erfüllt. Aber wie sie sich erfüllt hat, ist eigentlich auch schon wieder eine enttäuschte Erwartung. Und ich lese euch mal Sacharja 9, Vers 9 vor. Ihr kennt es bestimmt alle. Du Tochter Zion, freue dich sehr. Und du Tochter Jerusalem, jauchze. Nee, wir haben nicht Weihnachten, aber das ist eine Verheißung, die an Palmsonntag sich erfüllt. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Also eine Verheißung, freu dich Jerusalem, heute ist der beste Tag deines Lebens, dein König kommt zu dir, jetzt geht's richtig ab. Was macht man, wenn der König kommt? Man feiert es, der rote Teppich wird ausgerollt und alle sind auf der Straße, es ist eine Riesenbegeisterung, der König kommt zu dir. Jetzt wird alles anders. Doch klar, wenn der König mal da war, wird alles anders von heute auf morgen. Aber hört mal, wie sie diese Verheißung sich tatsächlich erfüllt. Und zwar lese ich Johannes 12, Verse 12 bis 19. Am nächsten Tag hörte die große Menge, die sich zum Fest in der Stadt aufhielt, Jesus ist auf dem Weg nach Jerusalem. Da nahmen sie Palmzweige und liefen ihm entgegen. Sie riefen, Hosianna, gesegnet sei, wer im Namen des Herrn kommt. Er ist der König Israels. Jesus fand einen jungen Esel und setzte sich darauf. So steht es auch in der Heiligen Schrift. Fürchte dich nicht, Tochter Zion, dein König kommt. Er sitzt auf dem Jungen einer Eselin. Die Jünger von Jesus verstanden das zunächst nicht. Aber als Jesus in seiner Herrlichkeit sichtbar war, erinnerten sie sich daran. Da wurde ihnen bewusst, dass sich diese Stelle in der Heiligen Schrift auf ihn bezog. Denn genau so hatten ihn die Leute empfangen. Die vielen Leute, die dabei gewesen waren, bezeugten, er hat den Lazarus aus dem Grab gerufen und ihn von den Toten auferweckt. Deshalb kam ihm ja auch die Volksmenge entgegen. Sie alle hatten gehört, dass er dieses Zeichen getan hatte. Aber die Pharisäer sagten zueinander, da merkt ihr, dass ihr nichts machen könnt. Alle Welt läuft ihm nach. Wie erfüllt sich diese Verheißung aus Sacharja 9, Vers 9? Erstmal, keiner merkt es, dass sich hier gerade eine große messianische Verheißung erfüllt. Die Leute merken das nicht, die Jünger merken das nicht. Da steht erst später, ja, begreifen sie, ach so, das war ja schon angekündigt, genauso ist es ja passiert. Das kann ich mir vorstellen, ja. Im Himmel ist Riesenparty, die freuen sich, die Verheißung geht in Erfüllung und Gott guckt so runter auf der Erde, das merkt keiner. Keiner checkt es. Niemand. Wie gesagt, die Vorhersage ist schon 400 Jahre alt, aber die frommen Juden kannten eigentlich die Schriften, auch hier die Sacharja, diese Schriften. Eine Verheißung geht in Erfüllung. Gott hat vor 400 Jahren was vorhergesagt und er hat sein Wort gegeben, sein Ehrenwort, dass es passiert. Genauso ist es, das ist eine Verheißung, ja. Wenn Gott was verspricht und er gibt sein Wort, sein Ehrenwort und sagt, es wird irgendwann eintreffen. Ja, und der ganze Himmel klatscht und, auf Erden, ja, man kapiert's nicht. Wie oft haben wir schon nicht verstanden, dass eine Verheißung eingetroffen ist, eine Vorhersage, ein Versprechen Gottes in unser Leben rein. Und wir merken es einfach nicht, wir haben es nicht auf dem Schirm. Und sind vielleicht noch enttäuscht. Das Zweite, wie diese Erfüllung aus Sacharja 9, Vers 9 sich erfüllt ist. Man hat Jesus nicht empfangen wie die Erfüllung einer messianischen Verheißung, sondern man hat ihn empfangen wie einen Politiker, wie einen König, der hier und jetzt und heute alles besser macht. Diese ganze Zeitspanne, diese 400 Jahre, diese Verheißung, die letztendlich da schon im Kommen war, das war egal. Die Leute waren im Hier und Jetzt. Was sie brauchen, ist einen Messias, der jetzt da ist. Einen Politiker. Der Messias-Begriff damals in Israel war unheimlich politisch aufgeladen. Es ging darum, dass der Messias hier mal alles verändert, Dinge umstrukturiert. Klarheit schafft, Israel wieder zu neuem Glanz, zu neuer Würde bringt, auch irgendwie gegen die Römer und deren Vorherrschaft. Und die Erwartungen waren ganz klar auf diesen Jesus gerichtet am Palmsonntag. Warum? Einfach nur deswegen, weil die Leute gehört haben, dieser Jesus, der hat schon Kranke geheilt, der hat was zu sagen, der hat Dämonen ausgetrieben und er hat Lazarus aus dem Grab geholt und hat ihn zu neuem Leben gebracht. Wer könnte uns besser helfen gegen die Probleme unserer Zeit als jemand, der Tote auferwecken kann? Wäre doch heute auch noch prima. Wir haben doch auch so viele Probleme. Wir haben Probleme mit dem Hunger auf der Welt, mit der ungleichen Verteilung von Essen und von Gütern. Und diese Corona-Krise, die macht es nicht besser, im Gegenteil. Wir haben Krankheiten, Seuchen, Viren, die uns zu schaffen machen. Wer könnte uns besser helfen als jemand, der Tote aus dem Grab rausholen kann? Es gibt Ungerechtigkeit, Unterdrückung, Korruption, Naturkatastrophen. Und deswegen rufen die Leute Hosianna, Hosianna. Und Hosianna ist eigentlich ein Bittruf. Hosianna heißt, hilf uns, rette uns, sei jetzt da. Und Hosianna ist aber auch schon auch sehr messianisch aufgeladen und hat sich dann gewandelt von dieser reinen Bitte zu einer Proklamation, zu einem, du bist der Helfer, du bist der Retter. Also hat man gerufen, Hosianna, der da kommt, der König, gepriesen seist du. Und sie haben ihn gefeiert wie einen König. Irgendwie war plötzlich eine riesen Euphorie da. Ja, sie haben ihn erwartet, sie haben Palmzweige ausgelegt, sie haben geschrien, sie haben gejubelt. Ich kann mir vorstellen, die Jünger Jesu, die waren alle voll dabei, die fanden es klasse. Endlich passiert mal was, endlich ist hier mal was los. Was die Menschen schon immer fasziniert, ist Erfolg, Ruhm, irgendwie, wenn es richtig abgeht, wenn man das feiert, dann schlagen unsere Herzen in der Regel höher. Außer, das ist ein Erfolg, der nur jemand anders betrifft und mit dem ich nichts zu tun habe. Dann werde ich neidisch, dann sage ich, da geht's nicht mit rechten Dingen zu. Aber wenn es ein Erfolg ist, wo ich merke, wenn meine Fußballmannschaft gewinnt oder die Meisterschaft sich holt, da schlagen die Herzen höher. Da komme ich auch in Euphorie, in Jubel und bin begeistert. Das mögen die Menschen, ja. Wenn in der Presse was los ist, wir lieben es, wenn Gemeinden wachsen, wenn Bewegungen da sind, die sich ausbreiten, da ist was los, ja. Dann lesen wir das. Dann guckt auch die christliche Welt hin und sagt, schaut mal, hier ist der Heilige Geist am Wirken. Hier geht's so richtig zur Sache. Und dann kommt Jesus. Er kommt auf einem Esel, auf einem Eseljungen. Und er kommt nicht geritten wie ein König, geritten kommen würde in Macht und Herrlichkeit, sondern er kommt geschaukelt auf diesem Esel, ein junger Esel, der sich da, weiß nicht, ob der schon so die Kraft hat, der sich dann da hochschleppt. Es muss ein ganz skurriles Bild gewesen sein. Jesus sitzt da, muss vielleicht manchmal aufpassen, dass seine Füße nicht auf den Boden schleifen. Die Verheißung geht in Erfüllung. Aber nicht so, wie wir Menschen uns das manchmal wünschen, dass so eine Verheißung, ja, der König kommt, jetzt wird alles gut, jetzt ist alles klasse und er kommt hier geritten. Nein, er kommt auf diesem Esel. Jesus war nicht der erfolgreiche König, der erfolgreiche Messias, wie man sich das vorgestellt hat. Und ganz schnell ist in Jerusalem die Stimmung gekippt. Wo anfangs noch Begeisterung und Jubel war, da war auf einmal, haben die Leute sich verführen lassen, zu rufen, kreuzige ihn. Die Stimmung ist komplett innerhalb wenigen Stunden gekippt ins genaue Gegenteil. Weg mit diesem König, der ist kein richtiger. Merkt ihr was, die Leute haben das nicht kapiert, diese Riesenverheißung, die in Erfüllung geht. Sie waren im Hier und Jetzt und am nächsten Tag ist es halt umgeschlagen. So wie wir Menschen halt sind, heute so, morgen so. Jesus ist kein erfolgreicher König. In der Bibel gibt es einen entscheidenden Unterschied, da ging es letzte Woche auch drum. Ihr erinnert euch, wenn ihr da wart, das Bild vom Weinstock und den Reben. Und der entscheidende Unterschied ist der zwischen Erfolg auf der einen Seite und Frucht auf der anderen. Erfolg ist, wenn die Kurve nach oben geht. Erfolg ist Wachstum, Erfolg ist Steigerung, Erfolg ist so Plus, Zuwachs. Erfolg ist das, was wir im Leben oft erwarten. Wir erwarten eigentlich immer, dass es ein bisschen ja, leicht bergauf geht. Nicht so schnell, aber so leicht bergauf, ab und zu mal einen Sprung. Und wenn es mal runter geht, dann muss es aber auch schnell wieder hochgehen. Und das erwarten wir auch im Glauben oft von Jesus. Wenn es schon in der Gesellschaft alles immer mehr abbaut, hat man so den Eindruck, dann soll es wenigstens bei mir gut klappen. Aber Jesus verspricht überhaupt keinen Erfolg. Er verspricht uns auch kein richtig erfolgreiches Leben. Was er uns verspricht, ist Frucht. Es ist eine Frucht. Fruchtig soll es sein. Spritzig, fruchtig. Und das sagt Jesus in Johannes 12, einige Verse nach unserem Text. Ich versichere euch, das Weizenkorn muss in die Erde fallen und sterben. Sonst bleibt es allein. Aber wenn es stirbt, bringt es viel Frucht. Das Weizenkorn muss sterben, damit es Frucht bringt. Also es braucht ein dickes Minus, ein nach unten, ein Sterben. Das ist der Moment, wo ein Weizenkorn letztendlich explodiert und da was Neues draus wächst. Dieses Weizenkorn gibt es danach nicht mehr. Interessiert sich dann kein Mensch mehr dafür, dass es ein Weizenkorn jemals gegeben hat, sondern dann auf einmal ist nur noch das Entscheidende, was daraus wächst. Es stirbt etwas und was ganz Neues entsteht daraus. Das ist hier Frucht. Und das klingt gar nicht so sommerlich und fruchtig, wie wir uns das erwarten würden, sondern Jesus ist an ein Kreuz genagelt worden, er ist gestorben, hat ihn verachtet, am dritten Tag ist er auferstanden. Erfolg und Frucht sind zwei völlig unterschiedliche Sachen. Erfolg heißt, es geht steil nach oben. Erfolg heißt, endlich sieht man mal was. Und das ist genau das, was wir gerne haben, dass wir sagen, endlich sieht man mal was. Endlich geht mal was voran. Endlich geht's mal aufwärts. Das ist ja prima. Bei Frucht hast du genau das Gegenteil. Du denkst ja, da passiert doch nichts. Da passiert ja gar nichts. Eine tote Hose. Es gibt einen Missionar, der ist nicht sonderlich bekannt, der heißt Ludwig Krapf, wie der Krapfen. Und er taucht aber auf in einem Kirchenlexikon, einfach aus dem Grund, weil er war in Afrika und er hat sprachlich, glaube ich, Suaheli irgendwie versucht in Buchstaben zu fassen. Auf jeden Fall, er hat ein Wörterbuch rausgebracht, er hat also sprachwissenschaftliche Erfolge, auch geografische Erfolge. Aber an sich, Ludwig Krapf war 12 Jahre lang dort in diesem Stamm unter den, Moment, muss ich nachgucken, Wanika heißen die, 12 Jahre Missionstätigkeit. Aber er war nicht sonderlich erfolgreich. Es ist eigentlich keiner zum Glauben gekommen oder dass da irgendwie eine Kirche entstanden wäre, wo man eigentlich sagt, das wäre doch das Normale als Missionar, ne, dass man Erfolge sieht. Und wer in der Missionstätigkeit ist, der, also die Leute, die mir das erzählt haben, du musst immer auch Erfolge vorweisen. Du musst immer auch sagen, da geht was vorwärts, da passiert was, der Hauskreis ist gewachsen, dieses passiert. Wenn du jedes Mal sagst, irgendwie geht ja gar nichts, ja, tote Hose, kommt ganz schlecht. Und ganz am Ende seiner Missionstätigkeit, wo er schon fast am Absprung war, wieder nach Hause zu kommen, da ist ein Mann zum Glauben gekommen. Ein alter Mann, der schon behindert war. So ungefähr ein halbes Jahr, bevor Ludwig Krapf abgereist ist. Und dann ist er wieder zurück in sein Heimatland. Und dieser behinderte ältere Mann ist nach kurzer Zeit auch gestorben. Aber kurz bevor er gestorben ist, ist durch ihn dieses Volk oder dieser Stamm der Wahhabi oder Wanika, Entschuldigung, zum Glauben gekommen. Da ist eine Erweckung ausgebrochen. Aber erst als er weg war. Jahrelang ist nichts passiert. Gar nichts. Die Zeit steht still. Keine Erfolge. Und auf einmal ist die Frucht da. Frucht wachsen sieht man nicht so gut. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal euch vor einen Apfelbaum gesetzt habt und dann mal geguckt habt, wie so ein Apfel wächst. Es ist nicht sonderlich spannend. Da passiert eigentlich gar nichts. Denkt man zumindest. Es dauert alles sehr lange. Wisst ihr, bei Gott ist es auch so. Gottes Früchte, die wachsen oft über Jahre. 400 Jahre braucht es, bis diese Verheißung sich so erfüllt wie am Palmsonntag. 400 Jahre. Ich habe ein Zitat gelesen, das fand ich schön, möchte ich euch gerne mitteilen oder vorlesen. Jesus macht erfolgreich. Nicht alle, aber seine Freunde. Nicht für alles, aber für die Aufgabe, die er ihnen gibt. Nicht in jedermanns Augen, aber in seinen. Also der Erfolg bei Jesus ist nicht dieser menschliche Erfolg nach oben, sondern es ist ein fruchtiger Erfolg. Aber ganz anders. Ganz anders. Und dieser Unterschied, der ist wichtig, dass wir den verstehen im Leben, sonst verzweifeln wir vielleicht an mancher Stelle. Und sind tief enttäuscht, dass Gott nichts tut. Aber wir als Christen, wir dürfen die Hoffnung haben, dass in den Zeiten, wo nichts passiert, dass was Neues wächst. Oder in den Zeiten, wo Dinge kaputt gehen, dass Neues entsteht. Richard Rohr heißt ein geistlicher Lehrer, ein Franziskaner, von dem ich schon viel gelesen habe, der mich immer wieder fasziniert hat. Und er hat ein Buch geschrieben über die Lebensmitte. Ich habe jetzt mal angefangen zu lesen. Bin ja auch jetzt so über 40 schon. Und dann sagt er, dass ab der Lebensmitte sich unser Leben verändert. Da kommt was Neues mit rein ins Leben. In der ersten Lebenshälfte sind wir sehr stark damit beschäftigt, was aufzubauen im Leben. Also uns kennenzulernen, zu merken, boah, ich bin ein toller Hecht, ich kann ja richtig was. Seine Gaben zu entdecken, irgendwie einen Beruf zu erlernen, da reinzukommen und sich da zu entwickeln, Familie irgendwann zu gründen, den Besitz zu vermehren, all diese Dinge. Und dann kommt aber die zweite Lebenshälfte. Und dann sagt er, da entwickeln wir uns nicht mehr weiter durch unsere Erfolge, sondern durch Misserfolge, durch unser Scheitern, durch unsere Fehler, durch unsere Verluste. Eine ganz andere Art von Wachstum. Nicht mehr durch die Erfolge, durch das, was Tolles passiert, sondern durch Verluste, durch das, was wegkommt, durch meine Fehler, durch das, dass ich merke, ich bin ja gar nicht der tolle Held, der irgendwie alles verändern kann, sondern ich bin ganz angewiesen auf Gottes Gnade und dann wachsen wir in die Tiefe und da können Früchte entstehen, ganz anderer Art. Ich habe euch am Anfang von diesem Seminar erzählt, in Freising, und das ist auch so ein Ding, wenn ich zurückblicke, auf meine Enttäuschung und auf dieses, naja, war wohl nix. Fast eine Nullrunde, muss ich heute sagen. Dieses Bild, was mir damals gegeben worden ist, ich habe das damals nicht so verstanden als direktes Reden Gottes, aber dieses Bild begleitet mich bis heute. Und ich merke, wie Gott dieses Bild Stück für Stück für Stück verändert hat. Nicht so, wie ich es mir gewünscht hätte. Nicht mit einem Donnerschlag und alles ist anders. Aber nach und nach und nach und nach. Und es ist noch nicht am Ende. Bin gespannt, wo es noch hingeht. Es passiert langsam. Es wächst, wie eine Pflanze langsam wächst. Und im Rückblick sieht man es erst. Oder wenn es da ist, dann merkt man, wow, da ist Frucht gewachsen. Ich möchte gerne noch beten und ich bete nicht mit meinen eigenen Worten, sondern mit den Worten Dietrich Bonhoeffers. Herr, unser Glaube und unsere Hoffnung ist so schwach. Wir wagen es nicht, unser Leben ganz auf deine Verheißung zu setzen. Wir zweifeln an deiner Macht. Herr, vergib dem Zweifler und dem Hoffnungslosen, und gib uns heute noch deine Verheißung neu. O Herr, du lässt die Wasser hoch um uns steigen, sieh doch auf deine Welt herab. Es ist ja eine furchtbare Qual, Hunger und Durst, keine Heimat, keine Arbeit, Tränen und Verzweiflung. Gott, sind das die Kinder deiner Barmherzigkeit? Ist das die Welt, die du geschaffen hast? Ach, wir müssen furchtbar fern von dir sein, dass deine Geschöpfe so leiden müssen. Wir sind bald am Ende. Wir glauben nichts mehr und wir hoffen nichts mehr. Nun komm du, o Gott, und brich all dies Elend, all den Jammer. Und wenn es dein gnädiger Wille ist, dass wir noch tiefer ins Wasser hineinfallen, so verbirg uns doch nicht die Verheißung, dass du einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen willst, dass du die Armen und Elenden, Bekümmerten und Leidtragenden in dein Reich geladen hast. Gott, mach uns wieder froh. Amen.